Der Hirte und Nomade aus Fragen am Brunnen. Der Nomadenfürst Zaron hatte Merit, der jungen ägyptischen Sklavin, befohlen, die Abendmahlzeit zuzubereiten. Mit diesen Gewürzen lässt sich eine gute Mahlzeit zubereiten, dachte Merit. Auch die übrigen Vorräte sind nicht schlecht. Diese Nomaden besaßen Kamele, und die Vorräte, die Karim und Heber ihr gegeben hatten, bewiesen, dass sie keinesfalls Hunger litten, sondern dass es ihnen wirklich gut ging. Waren sie tatsächlich Nomaden oder doch Wüstenräuber? Und plötzlich war sie wieder da, laut und bohrend in ihrem Kopf, die alte Angst vor den Männern und vor den Stunden der Nacht. Um sich abzulenken und zu beschäftigen, schnitt Merit das getrocknete Fleisch in kleine Stücke und warf es in den Topf mit dem siedenden Wasser. Merit gab sich bei der Zubereitung des Essens die allergrößte Mühe. Wenn der Fürst und seine Männer satt waren, würden sie zufrieden sein. Und wenn ihnen das Essen geschmeckt hätte, dann würden sie noch zufriedener und nicht so gefährlich sein, hoffte sie. Nach und nach kamen die Krieger einer nach dem anderen, Nomaden oder doch Wüstenräuber, setzten sich um das Feuer und nahmen sich Wasser aus den Tonkrügen. Merit spürte den einen oder anderen interessierten und auch bewundernden Blick der Männer, aber noch waren sie friedlich. Fürst Zaron, Karim, Heber und Yusef kamen als Letzte, setzten sich ebenfalls an das Feuer und nahmen sich, wie die anderen Krieger, Wasser aus den Tonkrügen. »Dein Essen riecht sehr gut, Merit, das ist schon mal etwas«, sagte der Fürst zu ihr, als er sie das kalte Fladenbrot auf den heißen, runden Stein aus dem Feuer legen sah. »Wenn es jetzt auch noch gut schmeckt, werde ich zufrieden sein.« »Gestern hat Karim gekocht«, fügte er mit düsterem Blick hinzu. Die anderen Männer, auch Karim selber, lachten. Noch war die Stimmung gut, noch waren die Männer zufrieden. Hoffentlich blieb das auch so, wünschte sich Merit inständig. »Die Hauptmahlzeit muss noch eine Weile ziehen und über dem Feuer stehen, Herr«, erklärte sie dem Fürsten deshalb. »Aber ich habe das Fladenbrot aufgewärmt und Früchte und Käse fertig gemacht. Dann kannst du schon etwas essen, Herr, und du und deine Männer, ihr braucht nicht so lange zu warten.« »Du bist ein kluges Mädchen, Merit. Nimm dir auch etwas von dem Fladenbrot und einen Becher Wasser und setze dich hier zu mir. Ich habe ein paar Fragen an dich«, befahl ihr der Fürst nachdenklich. Merit folgte seinem Befehl mit einem sehr mulmigen Gefühl im Magen. Was mochte er von ihr wollen? Aber sie gehorchte seinem Befehl und setzte sich mit einem Tonbecher voll Wasser und einem Stück Fladenbrot neben ihn in den Sand. Seine erste Frage überraschte sie völlig, und sie wusste auch nicht recht, wie sie sie beantworten sollte. »Die Männer, die gestern eure Karawane überfallen haben, was waren das für Leute?« »Wüstenräuber waren das, genau wie...« Verwirrt schwieg Merit, verunsichert, erschrocken. »Genau wie wir? War es das, was du sagen wolltest?« Merit wurde rot, sie sah den Fürsten unsicher an. Zu ihrer Verblüffung sah sie, dass er lächelte. Und er nickte sogar. »Ja, du hast recht, Merit, wir sind Wüstenräuber, Nomaden und Wüstenräuber. Wenn wir können, rauben wir auch Karawanen aus. Und wir überfallen sie auch. Aber eure Karawane haben wir nicht überfallen. Wir haben sie nicht einmal ausgeraubt, denn alle Händler waren schon tot, als wir heute Morgen kamen. Und alle Handelswaren waren noch da, teilweise sogar noch auf den Lasttieren. Also, Merit, was waren das für Männer, die euch überfallen haben? Wie sahen sie aus?« Merit schaute den Wüstenfürsten weiter verständnislos an. »Wie sahen sie aus, Herr?« »Sie waren große, kräftige Männer. Sie kamen auf Kamelen und haben zuerst die Bewaffneten und dann die anderen Männer der Karawane niedergeschossen.« »Wie sahen ihre Waffen aus, Mädchen? Das musst du doch gesehen haben. Du bist doch nicht blind!« Hier mischte sich Yusefs ungeduldige Stimme in das Gespräch ein, und wieder fühlte sie seinen lauernden Blick auf sich. Sie hatten Speere und Lanzen und Bogen und Pfeile. Einige führten Schwerter und runde Streitkolben mit sich. Was für Bögen hatten sie? Wie sahen sie aus? »Was für Bögen?« fragte Merit verwirrt. »Aber Bögen sind doch alle gleich, oder nicht? Verzeih mir, Herr, ich kenne mich nicht gut mit Waffen aus«, versuchte sie, dem Fürsten ihre Unsicherheit zu erklären. Es war schwierig für sie, denn sie kannte sich mit Waffen wirklich nicht gut aus, und sie hatte sich gestern bei dem Überfall vor allem um ihre junge Herrin gekümmert und versucht, unbemerkt zu bleiben. »Schau dir meinen Bogen an, Merit.« Der Fürst, als er ihre Verwirrung und Beunruhigung bemerkte, zeigte ihr seinen eigenen Bogen. Über einer starken Bogensehne spannte sich ein gekrümmter Bogen aus biegsamem Holz. Die beiden geschwungenen Bogenhälften wiesen eine kunstvolle Verzierung im Holz auf. Sahen die Bögen der Männer gestern so aus? Merit starrte weiterhin auf den Bogen des Fürsten. Irgendwie war sein Bogen anders als die Bögen von gestern. Irgendetwas war nicht so wie bei den Bögen der Räuber von gestern. Und dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Sie waren einfach rund, Herr, nicht gekrümmt wie deiner. Der Fürst sah Merit nachdenklich an, als er sie weiterfragte. Und wie waren die Männer gekleidet? Sieh unsere Kleidung an. Waren sie so gekleidet wie wir oder anders? Merit sah den Fürsten an. Er trug ein langes, bunt gestreiftes Hemd, das nur über einer Schulter getragen wurde. Etliche seiner Männer waren genauso gekleidet wie er. Aber einige hatten auch nur einen gewebten Kilt an, der ihnen von der Hüfte bis zu den Knien reichte. Und die Männer gestern Abend? Sie sahen anders aus als ihr Herr. Viele Männer trugen eine gebundene, lederne Rüstung, so wie Soldaten, weißt du? Versuchte Merit es ihm zu erklären. Wie Soldaten, sagst du? Fürst Zaron sah Merit ernst und nachdenklich an. Sehr ernst. Sie spürte plötzlich, dass Spannung in der Luft lag. Die Männer schwiegen und starrten sie aufmerksam an, sogar Josef. »Was haben Sie mitgenommen, Merit?« fragte der Fürst sie ganz ruhig in gleichmäßigem Tonfall, aber sie spürte die große Spannung hinter seiner Frage. »Irgendetwas müssen Sie mitgenommen haben. Versuche, dich zu erinnern. Es ist wichtig.« »Was haben Sie mitgenommen?« wiederholte Merit langsam und nachdenklich. Sie sah den Fürsten an und versuchte, sich an den gestrigen Abend zu erinnern. Die Räuber hatten zuerst alle Männer der Karawane niedergeschossen. Dann hatte ihr Anführer seinen Männern einen Befehl gegeben. Was hatte er doch noch gesagt? Was hatte er gesagt? Er hat seinen Männern gesagt, sie sollen die Waren von Sheshonq aus Memphis durchsuchen. Und dann haben sie ihm einen großen Holzkasten gebracht und er hat gesagt, gute Arbeit, Männer, oder so. Und dass jemand sehr zufrieden sein und ihnen die versprochene Belohnung auszahlen würde. Und dann sind sie aufgestiegen und weggeritten und meine Herrin Nefertari begann ganz schrecklich zu stöhnen. Und ich, als die Erinnerung kam, kamen auch die Worte. Diese letzten Informationen sprudelten einfach so aus ihr heraus. »Hört sich nach ägyptischer Armee an«, sagte der Fürst nachdenklich. Merit vernahm von den anderen Männern zustimmendes Gemurmel. »Merits Worte beweisen, was ich vermutet habe. Die Wunden der Toten und die Fiederung der Pfeilschäfte zeigen das auch.« Merit sah ihn entsetzt an, das konnte nicht sein. »Aber nein, Herr, du irrst dich bestimmt. Wir sind doch eine ägyptische Karawane.« Und Sheshonq war ein wichtiger und sehr einflussreicher Bronzehändler aus Memphis. Die ägyptische Armee würde doch nie ihre eigene Karawane überfallen. Ganz bestimmt nicht, Herr. Das würde die ägyptische Armee nie tun. Wir sind doch Ägypter. Merit war erschüttert. Das würden doch ägyptische Soldaten niemals tun. Außerdem hieße das ja, dass die Ägypter für den Tod ihrer jungen Herren und der Männer der Karawane verantwortlich waren. Aber das konnte unmöglich stimmen. Ganz sicher, ganz bestimmt waren es Wüstenräuber gewesen. Ganz normale räuberische Banditen. Der Fürst erwiderte Merits erschütterten Blick eine Weile ernst und schweigend. Dann nahm er einen langen grauen Gegenstand aus seinem Pfeilköcher und zeigte ihn Merit. Weißt du, was das ist, Merit? Merit besah sich den Gegenstand, den der Fürst ihr hinhielt, genauer. Er war aus dünnem Metall, ungefähr so lang wie ihre Hand und wohl 3 Finger breit. An einem Ende hatte er 2 Löcher, so als wäre er irgendwo befestigt oder angenäht gewesen. So etwas hatte Merit noch nie gesehen. Sie konnte sich keinen Reim darauf machen, was dieses Teil sein könnte oder wozu es dienen mochte. Nein, Herr, das weiß ich nicht. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es sieht aus, als wäre es irgendwo angenäht gewesen, aber was ist das? Das ist eine Panzerschuppe von einer Rüstung, erklärte ihr der Fürst. Auch die anderen Männer, mit Ausnahme von Karim und Josef, die die Schuppe schon gesehen hatten, schauten sich die Panzerschuppe genau an. »Ich habe sie heute Morgen neben einem der Toten gefunden. Sie muss sich von einer Rüstung gelöst haben. Eine solche Rüstung besteht aus 4 oder 8 übereinander befestigten Reihen dieser Metallschuppen. Diese Art Rüstung schützt sehr gut gegen Pfeile, aber auch mittelschwere Schwerthiebe. Eine sehr gute Rüstung, erklärte der Fürst nicht nur Mered, sondern auch den anderen Kriegern, für die diese Information neu war und die sich die Metallschuppe ebenfalls voller Interesse ansahen. Die einzigen Männer, die ich kenne, die solche Rüstungen haben, fuhr der Fürst dann langsam und sehr ernst fort, wobei er Mered nachdenklich ansah, sind die Männer der ägyptischen Armee, genauer gesagt ihre Bogenschützen. Für den Fürsten schien die Angelegenheit damit geklärt. Nach dem, was wir heute Morgen bei den Toten der Karawane gesehen und auch gefunden haben und nach dem, was Mered uns gerade berichtet hat, hat eine Abteilung der ägyptischen Armee im Auftrage eines hohen Würdenträgers die Karawane überfallen, alle Männer getötet, damit es keine Überlebenden gibt, denn die hätten reden können. Und dann haben sie das genommen, wofür sie gekommen sind, den Holzkasten von Sheshonq. Die Handelswaren haben sie unberührt gelassen, denn sie konnten davon ausgehen, dass spätestens am nächsten Tag die echten Wüstenräuber kommen würden, ihre Spuren verwischen und das tun würden, was wir getan haben, die Handelswaren mitnehmen und die Toten bestatten. Sollte es eine Untersuchung geben, was unwahrscheinlich ist, würde man nur unsere Spuren finden, die von Nomaden und Wüstenräubern, die eine weitere Karawane überfallen und ausgeraubt hätten. Der Fürst schwieg einen Moment. Seine Miene blieb undurchdringlich. Saubere Arbeit, das muss ich schon sagen. Der Überfall wurde mit strategischem Kalkül durchgeführt. Die letzten Worte des Fürsten enthielten allerdings keine Anerkennung, sondern unterdrückten Zorn und Ärger. Mered fühlte sich, als würde ihr eine große, kräftige Hand die Kehle zudrücken. Das konnte nicht sein. Das konnte einfach nicht wahr sein. Er musste sich einfach irren. Und doch, die Worte des Fürsten waren klar und deutlich gewesen. Mit erschreckender Logik benannte er die Schlussfolgerungen dessen, was sie alle gesehen hatten und was Mered ihnen erzählt hatte. Mered, die ägyptische Sklavin, die einzige Überlebende eines Überfalls, von dem es keine Überlebenden geben durfte. »Ich muss nach dem Essen sehen«, stieß sie verzweifelt hervor und ging schnell, fast rannte sie zu dem Topf am Feuer. Nur weg von dem Fürsten mit seiner klaren und erschreckenden Logik. Nur weg von den Männern. Sie wollte allein sein, musste ihre Gedanken ordnen, musste den Schock verarbeiten. Es waren Ägypter, ihre eigenen Leute, die die Karawane überfallen haben. Es waren ihre Landsleute, die für den Tod von Psamtek und für den Tod ihrer jungen Herrin Nefertari und ihres kleinen Sohnes Rahotep verantwortlich waren. Ohne sie würden Nefertari und ihr Sohn noch leben. Ohne sie würde auch sie, Mered, jetzt nicht hier sein. Nicht hier bei den Wüstenräubern. Vor denen sie sich schrecklich fürchtete, wusste sie doch nicht, was die Nacht und die nächsten Tage ihr bringen würden. Es waren Ägypter, die ihre Herren getötet hatten. Es waren Ägypter, die sie selbst in diese schreckliche Lage gebracht hatten. Vor Verzweiflung und ohnmächtigem Zorn konnte Mered fast nicht mehr klar denken. Es war wie damals, als ihr Vater, ihr eigener Vater, sie in die Sklaverei verkauft hatte. Es war ihr eigener Vater gewesen, der Schuld daran hatte, dass der Händler gewaltsam über sie hergefallen war, als sie seine Sklavin war. Es war ihr eigener Vater gewesen, dem das Schicksal und das Leben seiner Tochter völlig gleichgültig gewesen waren. Und jetzt waren es wieder ihre eigenen Leute gewesen, die Männer der ägyptischen Armee, die Tod und Verderben über die ägyptischen Händler und über Nefertari und Mered gebracht hatten. Ihre eigenen Leute. Mered starrte in den Topf mit der heißen Suppe und rührte und rührte und rührte.